Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Martin Böttcher.
Was für ein Sommertag. Aber das kann man ja mittlerweile an praktisch jedem Tag sagen. Hitze, Dürre, Stickoxide und Ozon, das kann einem schon ein bisschen Angst machen. Vielleicht aber auch ein guter Anlass, so etwas wie unbedingtes Wirtschaftswachstum in die Tonne zu treten. Warum nicht kürzer treten? Und vor allem mehr und längere Pausen. Diese Echtzeitfolge widmet sich der Pause. Turbo-Mittagsschlaf, Pausenkleidung, Pausenbrote, die längst keine Brote mehr sind. Um so etwas geht es. Lehnen wir uns zurück. Wir haben da mal eine bequeme Kurzfassung vorbereitet.
Jetzt mal Pause machen, Emotionen Pause machen.
Eine Pause ist die zeitlich begrenzte Unterbrechung eines Vorgangs.
Bei uns wurden Mahlzeiten bis in die 60er Jahre hinein auch noch gern in Behältern mit auf Arbeit genommen für die Mittagspause. Nun übernimmt das Glas diese Funktion.
Jesus, Jesus, rest your head.
Pausen sind nicht nur notwendig, sondern überlebenswichtig. Orte des Innehaltens, der Ruhe, gibt es im öffentlichen Raum kaum. Die erholsame Regeneration wurde in Hongkong längst als Marktlücke entdeckt.
Ein Nickerchen. Dann habe ich wieder Kraft zur Arbeit zu
gehen. To go back to work again.
Der Deutsche, und man merkt an dieser verallgemeinernden Formulierung ja schon, welche Art von Deutschen. Ich meine, der Deutsche hält sich ja selbst für ziemlich fleißig. Alle anderen, na klar, sind faul. Siesta zum Beispiel. So etwas können sich doch nur Drückeberger ausdenken. Spanier etwa. 2 Stunden Mittagspause mit geschlossenen Geschäften, geschlossenen Büros, träge, dösender, nicht arbeitender Bevölkerung. Spanien muss das Mutterland der Pause sein. Da passt auch diese Nachricht aus Spanien prima ins Klischee.
Radio Nacional de España.
Los empleados de Fertiberia han paralizado las instalaciones.
In Asturien, da haben im Mai die Angestellten einer Düngemittelfabrik 5 Tage lang für ihr Recht auf die Frühstückspause gestreikt, bis die Firma dann einlenkte. Fragen wir doch mal in Spanien nach, bei meiner Kollegin Julia Macher. Gibt es das häufiger in Spanien, Streiken für die Pause?
Ja, es gibt tatsächlich immer mal wieder Streik für die Brötchenpause, für die Pausa del Bocadillo. Das ist so eine halbe Stunde fürs zweite Frühstück, irgendwann zwischen 11:30 und 12:00 vormittags, wo dann tatsächlich auch auf den Ämtern überhaupt nichts mehr geht. Rechtlich obliegt die Entscheidung darüber bisher der jeweiligen Firma. Es gibt aber immer wieder Versuche, den Anspruch darauf anders zu verankern, bisher aber ohne durchschlagenden Erfolg. Aber die Debatte, die da immer wieder aufkocht, die zeigt ganz gut, welche Bedeutung die Pause in Spanien hat, auch jenseits der Siesta.
Ich habe das gerade schon gesagt, diese Siesta, die wird hierzulande gerne mit dem Faulenzer-Klischee in Verbindung gebracht, was natürlich nicht stimmt. Die spanische Regelarbeitszeit beträgt 8 bis 9 Stunden. Es wird dann eben einfach länger in den Abend hineingearbeitet. Woher kommen denn diese langen Pausen in Spanien?
Es liegt natürlich am Wetter. Also Stichwort, es ist mittags zu heiß zum Arbeiten. Das stimmt natürlich auf jeden Fall für Bauern, die ihr Land beackern. Die Frage ist dann eher, warum sie das bis heute gehalten hat. Also bis ins Zeitalter, wo eigentlich fast jedes Büro eine Klimaanlage hat. Das wiederum, das hat anscheinend mit der späten Industrialisierung zu tun. Spanien hat sich ja erst so in den 1960er Jahren vom Agrarland zu einer städtischen Industriegesellschaft entwickelt. Und Traditionen, die Genuss bereiten, die ändern sich eben langsamer als andere. Das hat mir zumindest ein Anthropologe von der Universität Barcelona erzählt, nämlich Jesus Contreras.
Wer hat nicht gern eine lange Pause, um sich zu erholen, zu plaudern, zu entspannen? Wir essen nicht 2 Stunden, sondern wir haben Pause von 2 Stunden für Körper und Seele. Und das ist kulturell und arbeitsrechtlich sehr fest verankert. Es gibt in Spanien das Sprichwort, das Geteilte schmeckt besser. Wenn man mittags gemeinsam isst und sich dabei unterhält, ist man langsamer und gesünder.
Naja, und dieser andere Rhythmus, also dieses langsame Essen, die langen Pausen, die sind laut Contreras sogar lebensverlängernd und das eigentliche Geheimnis der Dieta Mediterranea, der berühmten und vielgerühmten Mittelmeerdiät.
Ja, wir hörten von dieser Mittelmeerdiät. Bei dir im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ich es richtig gehört habe, aber es klingt so ein bisschen nach Vogelzwitschern. Es klingt so, als nimmst du diesen Anthropologen sehr ernst und bist auch da, wo man gerade gut Pause machen kann.
Ja, das stimmt. Ich bin im Baskenland in einem Dorf namens Manurga. Hier gibt es 66 Einwohner. Sehr ruhig ist es hier. Nur ab und zu hört man halt einen Hund bellen oder so wie heute einen Nachbarn, der sein Dach repariert. Und es ist schon so ein Kontrastprogramm zu der Stadt, in der ich normalerweise lebe. In Barcelona hört sich nämlich um diese Zeit vermutlich so an. Jetzt kannst du dreimal raten, wo das aufgenommen ist.
Ja, weil ich ja weiß, dass du in Barcelona bist und ich da eigentlich nur eine Straße kenne, beziehungsweise die ganz große Straße. Das sind Las Ramblas, oder? Las Ramblas?
Ja, genau, richtig. Und denkt man sich noch ein paar Busse mit laufendem Motor dazu, dann könnte es auch rings um die Sagrada Familia sein, um diese riesige Gaudí-Baustelle. Ersetzt man die Autos durch Wasserplatschen und diese Cerveza, Bier, Mojitos-Rufe, dann wäre es der Stadtstrand. Egal ob 10 Uhr morgens, 14 Uhr spanische Mittagszeit oder 23 Uhr, die Geräuschkulisse in Barcelona ist tatsächlich fast immer so. Am Strand kommt dann nachts eben die Beschallung noch aus den Beachclubs dazu. Die Geschäfte haben auch ganztägig geöffnet von 9 bis 21 Uhr. Also mit Siesta ist da nicht mehr viel. Und vieles, was früher auch nur tagsüber möglich ist, das kann man inzwischen auch nachts machen. Es gibt Nachtbesichtigungen von Kirchtürmen. Man kann auch im Touristenbus durch die Stadt fahren. Also ja, der Tag ist eigentlich zur Nacht geworden. Nee, umgekehrt.
Das hört sich tatsächlich so an, als sei die Pause da in ihrer Existenz bedroht, ausgerechnet in diesem Mutterland der Siesta. Du hast dich in Barcelona auf die Suche nach der Pause gemacht. Hast du sie denn dann irgendwann gefunden?
Na, ich habe zumindest eine gleichnamige Bar gefunden. Und zwar, das war die Bar La Pausa im Stadtviertel Gracia. Das ist so eine Eckkneipe an einem ganz hübschen, platanenbestandenen Platz. Draußen gibt es spielende Kinder, davor schlürfen Anwohner ihren Kaffee und am Tresen hantieren sehr behende, aber trotzdem entspannt wirkende Kellner an der Espressomaschine und bereiten Bocatas vor, also die besagten Frühstückspausenbrote. Diese Bar La Pausa, die wirkte tatsächlich so wie ein Refugium für die Pause. Ich habe mir am Tresen dann auch einen Café Ambiet, einen Milchkaffee bestellt und den Kellner Enrique gefragt, wann er eigentlich Pause macht.
Wir machen wenig Pause. Es ist eigentlich immer was los. Höchstens mal ab und zu, um eine Zigarette zu rauchen. Am vollsten ist es um 11:30, 12 zur Frühstückspause. Und ein anderer echter Heavy-Moment ist der um 2, wenn die Leute essen.
Also zumindest in der Bar La Pausa, da scheint die klassische Pausenwelt, zumindest was den Rhythmus der Gäste betrifft, doch in Ordnung zu sein.
Ja genau, und quasi im Nebensatz hat mir Enrique auch noch einen möglichen Grund genannt, warum das so sein könnte.
Wir haben hier eigentlich kaum Touristen, sondern fast nur Einheimische. 90% sind Stammkunden. Touristen bleiben ja immer nur kurz. Die müssen ja Sachen angucken und sind immer unter Strom.
Und der andere Grund für die intakte Pausenwelt in La Pausa, der saß in meinem Rücken und es war ausgerechnet ein am Laptop arbeitender Mann.
Ja, mit dem Laptop im Café, das kennen wir natürlich auch zum Beispiel aus Berlin. Wahrscheinlich irgend so ein Freelancer, einer, der etwas mit Medien oder Design macht. Das hört sich dann nicht so sehr nach einem potenziellen Retter der Pause an, sondern eigentlich nach dieser konsequenten Selbstversklavung, die auf der ganzen Welt zu beobachten ist.
Naja, das war auch mein erster Gedanke und deswegen habe ich mich dann kurz dazugesetzt. David Barba, so heißt der Mann, der ist Schriftsteller. Und er sitzt nicht im Café, weil er sich einen Platz im Coworking nicht leisten kann, sondern arbeitet da tatsächlich aus quasi ideologischen Gründen.
Ich arbeite hier, weil ich möchte, dass meine Arbeitszeit zugleich Freizeit ist, dass es keinen großen Unterschied zwischen beiden gibt. An diesem Ort hier macht man gemeinsam Pause und etwas von dieser Stimmung will ich aufsaugen und in meine Arbeit einfließen lassen.
Damit liegt er übrigens ganz auf der Linie des Pausenforschers Contreras, der eben auch die Bedeutung der gemeinsam verbrachten Pause betont und sei es eben in dieser anonymen Kaffeehausgemeinsamkeit. Was die Länge der Pause betrifft, da geht David Barba sogar weit über den spanischen Standard hinaus.
Ich finde, man sollte nie mehr als 3 Stunden täglich arbeiten. Wenn das nicht reicht, um die Familie zu ernähren, muss man eben mit weniger zurechtkommen. Was nicht sein darf, ist, dass wir alle mit Höchstgeschwindigkeit auf die ökologische und soziale Katastrophe zurasen. Pausen sind nicht nur notwendig, sondern überlebenswichtig.
Dem kann man sich natürlich nur anschließen, so als halbfauler Mensch. Aber heißt das dann, dass diese Pause in den Großstädten ausgerechnet von der postmodernen digitalen Proletariatsschicht, also dieser digitalen Kaffeehaus-Bohème, gerettet werden kann? Also von den Leuten, die immer so aussehen, als ob sie arbeiten?
Naja, das ist schon eine zugespitzte These, aber ich glaube, so in die Richtung stimmt es, weil zumindest haben diese Leute die Pause adaptiert und so ja quasi im darwinistischen Sinn das Überleben der Pause in der Großstadt gesichert. Das ist ja, diese Adaptation ist ja ein Phänomen, was es nicht nur beim Homo sapiens gibt, sondern auch in der Tierwelt. Ich habe ursprünglich gedacht, dass Tiere in einem Habitat wie einer Stadt, also in einem Habitat, wo es immer hell und immer laut ist, in dem es keine natürlichen Pausen gibt, dass die dort eher gestresst sind. Aber der Biologe Sergi Garcia von der Umweltschutzorganisation Galantus, der hat mich eines Besseren belehrt. Um mir zu beweisen, dass die Stadt ein genauso guter Habitat sein kann wie jeder andere, hat er mir ein paar Brunnen gezeigt, in der seit neuestem mitten in Barcelona Frösche quaken und erklärt, wie Tiere vom Rhythmus der Stadt sogar profitieren können.
Durch das künstliche Licht verlängert sich die Fressphase. Kleinere Vögel können länger picken, aber auch größere Raubvögel wie der Wanderfalke gehen in Barcelona nachts auf die Jagd. Das wissen wir, weil wir in ihren Nestern Reste von Tierarten gefunden haben, die nur nachts fliegen, zum Beispiel Fledermäuse. Die längere Fressphase hilft ihnen wiederum bei der Aufzucht. Das macht die Stadt attraktiv für sie.
Und andere Vögel wie die Girlitze zum Beispiel, die haben sich dem Verkehrslärm angepasst und zirpen in der Stadt sehr viel lauter als auf dem Land. Allerdings nur unter der Woche. Am Wochenende geht der Pegel dann wieder runter. Denn ganz ohne Pause geht es eben nicht, weder für Tier noch für Mensch.
Und auch ganz sicher nicht für den Deutschen. Das werden wir schon noch merken, wenn es dann von Jahr zu Jahr wärmer wird und wir dann vielleicht ja die Weltmeister der Siesta werden wollen. Bin mir sicher, dass das passiert. Vielen Dank, Julia Macher, und schöne Pause in Spanien.
Dankeschön, dir auch.
Die Politik ist ja auch gerade in der Sommerpause, jedenfalls bei uns hier in Deutschland. In Hongkong dagegen, da gibt es gerade keine Auszeit. Da wird heftig gestritten, politisch und auf der Straße. An diesem Wochenende gab es wieder gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Aber für diese Echtzeit, da interessiert uns etwas anderes in Hongkong, nämlich die Schlaflosigkeit. Alltag in Hongkong, das sind lange Arbeitstage, lange Pendlerwege ins Zentrum und kaum Rückzugsorte für erholsame Pausen. Mit durchschnittlich 6,5 Stunden Schlaf sind die Nächte der Hongkonger sogar kürzer als die der Bewohner New Yorks oder Londons. Einige Hongkonger, die versuchen den Schlaf nun tagsüber nachzuholen, beim Nickerchen in der Mittagspause, in einem Kapselhotel. Tobias Nagorny war dabei und versuchte, möglichst wenig zu stören.
Next station, Shengwan. Doors will open on the left.
Der Stadtteil Shengwan auf Hong Kong Island, in direkter Nachbarschaft zum Banken- und Geschäftsviertel mit dem gigantischen Hochhausriesen. Überall ist es voll, überall laut. Ein dichter Geräuschteppich liegt über den Straßenschluchten. Orte des Innehaltens, der Ruhe, gibt es im öffentlichen Raum kaum. In einer kleinen Seitengasse ein tiefschwarz angestrichenes Gebäude. So unscheinbar, dass man vorbeilaufen würde, wäre da nicht dieser weiße Schriftzug auf der Wand. I'm so good at sleeping, I can do it with my eyes closed, ist da zu lesen.
So welcome to sleep.
Willkommen bei Sleep. Wir stehen gerade vor der Tür, eine sehr dicke Tür, die die Außenwelt von diesem Schlafrefugium trennt.
For sleep inside.
June Rivers, 33, ist der Gründer vom Kapselhotel Sleep. A space for a recharge whenever you need it, lautet der Werbeslogan. Ein Ort, wo überarbeitete Hongkonger aufladen können. Die 16 cm dicke und 200 Kilo schwere Tür lässt sich mit einem QR-Code oder Fingerabdruckscanner öffnen. Einmal verschlossen, eröffnet sich eine Innenwelt der Stille. Reden im Flüstermodus ist hier angesagt, um die Gäste in ihren Schlafkabinen nicht zu stören. Nur das Surren der Klimaanlage und ein sehr leiser, sphärischer Soundteppich ist zu hören.
Wir haben hier 8 Schlafkabinen. Die nennen wir Sleepers, wie in den Schlafwagen von Zügen, weil Schlafen wie eine Reise ist. Du kommst an einen Ort, sehr leise, sehr entspannt und kannst wieder zu Kräften kommen. Und wenn du aufwachst, bist du eine andere Person, viel energiegeladener und glücklich.
A different person, much more energetic, happy.
Die knapp 2 Quadratmeter großen Schlafkabinen können pro Nacht oder nur für einzelne Stunden online gebucht werden. Kissen und Matratzen sind individuell wählbar. Je kürzer der Aufenthalt, desto teurer. Diese Auszeit muss man sich leisten können. 60 Minuten in der Kabine kosten etwa 17 Euro. Für die zweistündige Pause zahlt man 23 Euro. Mr. Chung, Mitte 40, ist Stammgast bei Sleep. Er trägt Anzug und Lederschuhe und arbeitet in einem Hongkonger Versicherungskonzern.
Ich war schon mindestens 5-mal hier. Manchmal bin ich sehr müde oder habe Kopfschmerzen. Dann brauche ich unbedingt eine Pause.
Sein Büro ist nur 5 Minuten von hier weg, erzählt er. Wie ein Großteil der Hongkonger hat auch Mr. Chung einen langen Arbeitsweg. Eine Stunde braucht er von zu Hause in die Firma.
Yes, it's pretty far away from my home. It took almost an hour to back to my home from my office.
Die kurze Pause auf der heimischen Couch ist damit ausgeschlossen. An sehr langen Arbeitstagen sucht er dafür im Kapselhotel Ruhe.
Yeah, during the days only. Yeah, it's like a break time for me.
Ich komme nur während des Tages hierher. Das ist eine kurze Auszeit für mich. Nur für eine Stunde, manchmal 2 Stunden, für ein Nickerchen. Dann habe ich wieder Kraft, zur Arbeit zu gehen.
Die erholsame Regeneration wurde in Hongkong längst als Marktlücke entdeckt. Mit Genuss und Müßiggang hat das wenig zu tun. Die Pause soll effizient verbracht werden. Zügig einschlafen und aufgetankt wieder aufwachen. Schnelle Einschlafhilfe soll das spezielle Lichtdesign in den minimalistischen Kiefernholzkabinen bieten, erklärt Unternehmer Jun Rivers.
Das Licht in den Kabinen simuliert langsam einen Sonnenuntergang. Das hilft, sich zu entspannen und einzuschlafen.
Ganz langsam schwindet das Licht in der Schlafkapsel, bis es Zeit ist, wieder aufzuwachen.
So now it's starting. This is imitating a sunrise, so slowly.
Jetzt geht die Wegsequenz los. Wir simulieren hier einen Sonnenaufgang. Langsam wird es heller und wieder dunkler. Ungefähr in der Geschwindigkeit des Ein- und Ausatmens. 30 Sekunden dauert das etwa. Und langsam wird das Licht heller und heller.
It goes on for about 30 seconds like this.
Bis das passiert, hat Mr. Chung nun 1 Stunde Zeit. Dann heißt es, zurück ins Büro. Und spätestens, wenn sich die schalldichte Metalltür des Kapselhotels öffnet, ist klar, die Pause ist vorbei.
Über 7 Millionen Menschen leben in Hongkong und fast alle schlafen zu wenig. Also mehr Kapselhotels für sie, mehr Pausen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Lehmann und Huber, Business Consultants und Karriere-Venture. Bitte nennen Sie Ihr Anliegen. Sprechen Sie deutlich.
Ich schneide mir die Haare mit einer Heckenschere, einfach und selbst. Das ist die Radikalität des Alltags, die Radikalität des Alltags. Ich trinke keinen Whisky mehr, ich schlürfe nur noch Muckefuck, mindestens 3 Tassen pro Tag. Das ist die Radikalität des Alltags, das ist die Radikalität des Alltags. Ich schaue nur noch Filme in 3D mit schönen Katastrophen drin und nach dem Film geht's in die Badewanne. Das ist die Radikalität des Alltags, die Radikalität des Alltags.
Wir danken für Ihre Mitteilung.
Nichts ist nicht gleich nichts und Gutes ist nicht eben gut. Der Buddha da ist nicht der Buddha, auch wenn er so tut. Der Spargel ist wirklich kein Spargel, egal ob geschält oder nicht. Und weiß ist kaum wirklich weiß, erst recht nicht bei gelblichem Licht. Schnaps ist gar kein Schnaps. Das Wirrwarr nicht Wirr, sondern Klarheit. Was du heute als Lüge gelernt, ist in Wahrheit. Nur Wahrheit.
Wer wenig schläft, arbeitet meist viel. und braucht die entsprechende Kleidung. Workwear. Das lässt sich ganz einfach übersetzen. Arbeitskleidung. Workwear ist aber gar keine Arbeitskleidung mehr. Wer bei uns in Deutschland von Workwear spricht, der meint Freizeitkleidung. Und wenn man sich so umsieht, in der Subkultur, im Club oder im Konzert, auf der Straße, dann sieht man viele, die in Dickies-Hosen, in Carhartt-Jacken, in Red-Wing-Schuhen unterwegs sind. Und selbst auf den großen Modenschauen gibt es Designer, die sich von Workwear inspirieren lassen. Wo kommt das her? Was bedeutet es, wenn diese Arbeitskleidung die Freizeit erobert? Darüber habe ich mit Ulrike Nägele gesprochen. Sie ist Dekanin an der AMD-Akademie Mode und Design. Und zuerst wollte ich von ihr wissen, ob ihr prominente Beispiele einfallen, wo Workwear als Freizeit oder auch als Pausenklamotte benutzt wird.
Ja, es gibt ja bei den Celebrities schon immer den sogenannten LA-Style, also dass eine Julia Roberts betont nachlässig, ungeschminkt, mit Jogginghosen und Flipflops rumlatscht sozusagen, als auch sichtbares Gegenstück zu ihrer Arbeit quasi. Und die Arbeit in dem Fall ist dann auf dem roten Teppich von Stylisten sorgfältig zusammengestellte Outfits zu tragen. Und dann ist die Workwear eher das Glamouröse und da ist es ein bisschen andersrum. Aber grundsätzlich ist es ja ein Phänomen, dass quasi in unseren Zeiten, wo die Arbeit grundsätzlich ja eine ganz andere Dimension bekommt, das wirklich Körperliche gerät ja immer, immer weiter ins Hintertreffen. Das heißt, so langsam gewinnt ja im Grunde die gute alte nostalgische Arbeit, nämlich die körperliche Arbeit, quasi so ein Faktor von Coolness, von Besonderheit, dass also das geradezu das Besondere ist. Und auch eine billige Jacke zu tragen, das ist natürlich auch ein Statement, um aufzufallen. Das ist ja auch bei Meghan so, wenn die ein Kleid trägt, was nur 48 Pfund kostet oder so. Die Preise werden ja quasi immer sofort dazu geschrieben.
Aber was ist das dann genau? Ist das die Arbeitskleidung von Leuten, die früher mit ihrer Händearbeit Geld verdient haben, so als Zitat oder so eine Verbeugung, so nach dem Motto, ich mag das, so Arbeitsethos, wenn man so richtig zupackt? Oder ist das vielleicht auch völlig sinnentleert?
Nee, das ist es in der Mode eben nie. Das wird immer so ein bisschen lapidar so abgetan. Aber Mode ist, und das ist meine tiefste Überzeugung, neben dem Statement, dass Mode Kulturgut ist, ist Mode immer politisch und hat immer auch eine Dimension von soziokultureller Zuordnung. Das ist wirklich immer schon so gewesen. Und da kann ich Ihnen jetzt 1000 Beispiele nennen. Ich nenne Ihnen nur ein markantes, das vielleicht nochmal das sichtbar macht. Nach der Französischen Revolution gab es die sogenannten Sans-Culotten. Die haben sich quasi schon vom Namen her quasi als die ohne Kniehose ausgewiesen und haben Matrosenbekleidung, haben Holzschuhe, haben bewusst Arbeiterkleidung getragen, um sich gegen die quasi gerade abschaffen zu wollende Aristokratie auch optisch abzubilden.
Ist dieser Workwear-Trend die Fortführung so einer Entwicklung, die vielleicht mit der Jeans ihren Anfang nahm? Jeans waren ja ursprünglich auch mal Arbeiterhosen, Goldgräber in den USA sollen sie populär gemacht haben.
Die Jeans war sozusagen ein kommerzieller Siegeszug eines Produktes, was natürlich auch nicht totzukriegen ist, aufgrund seiner Materialität und seiner Verarbeitung auch, ganz klar. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eine Identitätensuche ist. Also wie ja im Moment die ganze Welt nach Identitäten sucht, das ist, denke ich, ein ganz großer Begriff, der einfach auch in der Mode natürlich herrscht. Die Modeindustrie insgesamt ist auf der Suche nach einer neuen Identität und nach einer neuen Ausrichtung. Sehr viele Dinge treffen aufeinander und die Zitierung von Arbeit, eben im Gegenteil zu dieser digitalen Arbeit am Computer, von zu Hause, online. Wir haben ja kaum noch das Miteinander. Die Möglichkeit, im Grunde alles mehr oder weniger zu Hause zu machen, wird zunehmen. Also mit anderen Worten, der eigentlich klassische Prozess des Arbeitens und der solidarische, auch der optisch auch solidarische, also Uniform oder eben zugehörige optisch sichtbare Arbeitsbekleidung wie der Overall oder der Kittel oder die Latzhose. Das sind Dinge, die natürlich auch daher eine gewisse fast avantgardistische Aussage haben, weil es immer mehr die Leute quasi in eine kleine Zelle sich zurückziehen werden und dieser klassische Arbeitswert, und wir reden ja im Moment vom klassischen Arbeitslook. Also wir reden ja jetzt nicht von irgendwelchen Anzügen, aber auch das kann sein, dass das eines Tages nur noch zitiert wird, weil es das gar nicht mehr gibt. Also das ist schon auch eine Entwicklung, die etwas über eine Gesellschaft, auch über ganze technische Entwicklungen aussagt.
Sie haben gerade gesagt, das hätte was Avantgardistisches. Mhm. Es hat aber vielleicht auch so ein bisschen was Nostalgisches, oder? Die Arbeit an sich, also das, was wir mit den Händen machen, wo wir was herstellen, wo wir uns schmutzig machen, die wird vielleicht immer weniger. Und weil die nicht mehr da ist, bleibt dann eben die Kleidung als Zitat.
Ja, und auch noch etwas, dass nämlich diese Perfektion, die ganzen Algorithmen oder die ganzen verknüpften technischen, digitalen Sachen, bei uns ist ja alles miteinander verknüpft, um eben auch Effizienz für Firmen herzustellen. Und dadurch wird etwas auch wertiger, nämlich der Fehler. Also quasi so das Unperfekte. Das gab es auch schon länger in der Mode. Es gab auch schon in den 80er, 90er Jahren von den Japanern ein ästhetisches Modell, das nannte sich Wabi-Sabi. Das ist quasi so die Zelebrierung auch so des Unperfekten. Und das ist einfach nicht der Computer, das ist nicht die Maschine, das ist am Ende der Mensch. Also die handgenähte Naht, wo jede Stichlänge unterschiedlich groß ist, dass das auf einmal eine ungeheure Qualität und auch geradezu eine nachhaltige Schönheit in der Mode bekommt. Und ähnlich ist es auch mit der Workwear. Das hat einfach diesen haltbaren Charakter. Das ist natürlich auch etwas Nachhaltiges. Es ist auch etwas, was vielleicht auch die Lebensumstände und die familiären Herkünfte der Designer zitiert, weil wir suchen ja auch nach unseren Wurzeln. Meine Studenten müssen gerade in den ersten Semestern sehr stark auch sich selber reflektieren, um etwas Neues zu generieren. Und das Neue kann ja auch erstmal aus uns kommen, weil wenn wir es von außen sehen, finden wir sehr standardisierte Sachen. Wir sehen in den Städten ja alles nur das Gleiche. Das ist ja total langweilig. Also das heißt, das Neue kann ja erstmal wirklich nur aus jedem selber kommen. Und die Suche nach der eigenen Identität führt ja zum Beispiel bei einem Designer wie Greg Green, der aus der englischen Arbeiterklasse kommt, dann dazu, dass er Arbeitsmode zitiert. Und das finde ich einen tollen und sehr ehrlichen Vorgang.
Arbeitskleidung bei Menschen, die gar nicht arbeiten, das ist ja die eine Seite. Richtige Arbeitskleidung, die andere, aber auch da tut sich was. Sie haben mit einer Ihrer Klassen neue Arbeitsbekleidung für all die Mitarbeiter mitentworfen. Was unterscheidet diese denn von der klassischen Workwear?
Das ist jetzt im Grunde fast so ein gegenläufiger Prozess. Wir hatten eben die Aufgabe, und das ist ja keine kleine Aufgabe, für 35.000 Mitarbeiter von Aldi Süd neue Mitarbeiterbekleidung zu entwerfen. Es ging am Ende darum, dass man die Mitarbeiter nahbarer macht, sie auch moderner macht, ihnen auch eine gewisse Coolness verleiht. Also das ist witzigerweise das Gegenteil jetzt von dem, was wir jetzt gerade bei den Designern sehen. Also quasi so eine nostalgische Zitierung von alter Arbeiterbekleidung. Hätten wir auch machen können, da war aber nicht gewünscht. Sondern wir haben im Grunde aus einer uncoolen, vielleicht auch ein bisschen sehr schlichten Sache, sollten wir etwas Subtileres, was mehr nach gehobener Prêt-à-porter aussieht, eben quasi, dass die Aldi-Mitarbeiter so eine gewisse Sexiness kriegen. Und das ist uns gelungen, also mit wirklich Details und eben mit Passbelierungen. Also haben quasi eine ungeheure Detailfreude und ein farblich sehr subtiles, neues, modernes Farbkonzept eben für Aldi erarbeitet.
Können Sie das ein bisschen konkreter beschreiben, die Farben und die Formen dieser Aldi-Arbeitsuniformen?
Das Grundkonzept ist ein braunstichiges Anthrazit in Kombination mit türkisen Highlights und besonders eben wirklich wertigen Verarbeitungen, wertigen Taschen und eine sehr große Unterschiedlichkeit. Es gibt eben auch das klassische Poloshirt dann in diesem wunderschönen Türkis aus dem nachhaltigen, sehr guten Material, weil wir als Hochschule natürlich uns da auch positionieren müssen, haben wir immer wieder großen Wert darauf gelegt zu sagen, bitte, das muss auch ein vernünftiger Stoff sein. Und insofern war das auch für die ein Learning. Ne? Ja, was waren die Details? Teilweise figurgeschnittene Sachen, die aber gleichzeitig auch eine Gradierung, dass es von Größe 34 bis Größe 44 gut aussieht, dass es funktioniert. Und dann gibt es eben Sakkos. Es gibt auch eine Modifikation für den Filialchef und dann gibt es eben für die Kassiererin, aber dann auch die sehr coole Weste, wo sie sich drin wohlfühlt, wo sie auch Möglichkeiten des Verstauens hat, dass sie Taschen hat, dass da aber auch eine gewisse Flexibilität ist im Rücken. Das sind allerdings ganz normale Sachen, auf die man auf jeden Fall achten muss, wenn man eine Mitarbeiterbekleidung macht. Meine Studenten mussten dort ja auch ein Praktikum machen. Die haben alle 3 Tage bei Aldi in den Filialen gearbeitet und zwar in allen Bereichen, im Kühlbereich, im Kassenbereich, im Lagerbereich, sodass die alle auch lernen mussten und am Körper selber spüren mussten, auf was wird Wert gelegt, wo muss eine besondere Beanspruchung rein und wie modern darf vor allen Dingen der Look sein, damit das auch immer noch glaubwürdig ist. Also Das war also ein Riesen-Learning für mein viertes Semester und können Sie sich vorstellen, dass das wirklich sehr anspruchsvoll war.
Das Modeunternehmen Vêtements hat ja schon vor Jahren mit so einem ziemlich teuren Shirt im DHL-Design auf sich aufmerksam gemacht. Mhm. Ist das auch vorstellbar, dass sowas dann mit dieser Aldi-Workwear passieren könnte, dass die in der Freizeit getragen wird, dass Leute die nehmen und als irgendeine Art von Express Yourself tragen würden?
Einige Konzepte gingen auch genau in die Richtung. Also ich sag mal, das große A auf dem Shirt. Und das war dann aber nicht gewollt. Aldi hat dann mit der Marketingabteilung und auch mit dem Geschäftsführer, die sind dann immer wieder gekommen, haben Schulterblicke gemacht. Und am Ende wollten sie lieber doch auch ein sehr seriöses, aber modisches Bild, das doch auch eher viele Gruppen auch anspricht. Und so in der Endentscheidung ist jetzt tatsächlich so eine eher sehr gut sitzende, für viele auch als modern verstehbare Mitarbeiterbekleidung rausgekommen und nicht die, die so ein bisschen frecher, mutiger und so in Richtung Vêtements gegangen sind.
Das klingt für mich fast schon so wie so eine Stewardessen- oder Steward-Uniform bei einer Fluglinie.
Ja. Das ist auch ein bisschen in die Richtung. Das ist, würde ich sagen, so kann man sich das auch vorstellen.
Ulrike Nähle, vielen Dank. Sie ist verantwortlich für den Bereich Modedesign an der AMD Akademie Mode und Design. Sehr interessantes Gespräch. Dankeschön.
Gerne.
Eine Echtzeit zur Pause. Pausen strukturieren ja unseren Arbeitsalltag, oft in Kombination mit Mahlzeiten. Frühstücks, Mittags, Kaffeepause, Kuchenpause. Das gute alte Pausenbrot wird dabei allerdings immer seltener gesichtet. So mancher bringt sich leckeres Essen im Glas mit zur Arbeit. Frühlingswok mit Spargeln und Couscous, Kürbis-Spinat-Lasagne oder auch Sommerrondini, was immer das ist. Sieht auf jeden Fall gut aus. Mit Avocado, Minz, Hummus, alles im Glas. Empfohlen von Webseiten wie lunchimglas.com. Matthias Finger hat sich dieses Phänomen angeschaut.
Die kulinarische Kulturtechnik des Vorkochens feiert gerade eine Renaissance. Mit neu entdeckter Kochfreude bereiten wir aufwendige Gerichte vor, jetzt auch als Pausensnacks für unterwegs. Das probiere ich selber aus.
Essen im Glas bedient unsere Obsession mit gesunder Nahrung.
Die Bewegung dahinter nennt sich Meal Prep, also Menschen, die Nahrung vorbereiten. So könnte auch ich tagsüber einen großen Bogen um schwer im Magen liegende Döner und geschmacksneutrale Kantinenkost machen.
Zum einen wird das auf die Dauer sehr teuer. Zum anderen wird in all diesen Bereichen mit Convenience-Produkten gearbeitet. Und das ist natürlich nicht sehr nahrhaft. Da sind einfach viele Nährstoffe dann schon verloren.
Stellt Lifestyle-Coach Claudia Erb fest. Als leichte Übung für Anfänger empfiehlt sie mir Quinoa-Salat im Glas.
Quinoa klingt ja schon irgendwie öko. Och, und jetzt brechen wir das auch gleich nach an hier, weil das Wasser viel zu schnell verdampft. Mist.
Egal, die Quinoa kommt erstmal ins Glas.
Dann nehme ich jetzt zum Beispiel frische Kirschen mit dazu. Feta-Käse kommt mit rein, Mandeln kommt rein, damit ich eben auch gute Proteine und gute Fette mit drin habe. Und dann kommt noch als ganz frische Komponente Rucola-Salat dazu.
Die Zutaten drapiere ich schichtweise übereinander. Von innen drücke ich sie penibel gegen die Glaswand, damit allen anderen auch wirklich der Zahn tropft.
In unserer auf Achtsamkeit gepolten Welt steigert Essen im Glasbehälter die Vorfreude. Das gönne ich mir gleich.
Ein ausgewaschenes Joghurtglas mit Etikettfetzen kann ich im Instagram-Zeitalter aber nicht nehmen. Der Posing-Faktor ist zu gering. Da muss ich schon zum leicht eckigen, nach seinem amerikanischen Erfinder benannten Mason-Glas greifen. In trendigen Bars werden daraus heute auch gern Getränke kredenzt. Nadine Schünemann verkauft die Einmachgläser mit dem Industrial-Look auf lieblingsglas.de.
Das ist vom Design her einfach was anderes. Das ist hinten eine kleine Früchteprägung. Vorne hast du den Schriftzug drauf. Das sieht einfach ganz nett aus. Und an der Seite findest du noch die Füllmengen, sieht die Milliliter-Angaben. Das ist super praktisch. Manchmal ist auch gerade in der Küche zum Kochen.
In Mumbai werden immer noch 200.000 Arbeiter täglich von ihren Familien mit frischen Gerichten versorgt. in übereinander gestapelten Essensdöschen, Tiffins genannt. Bei uns wurden Mahlzeiten bis in die 60er Jahre hinein auch noch gern in Behältern mit auf Arbeit genommen, für die Mittagspause. Nun übernimmt das Glas diese Funktion.
Das Einmachglas ist der neue Henkelmann.
Eine Art Bento-Box, in der ich Speisen nicht neben, sondern übereinander lagere. Und obwohl das Ganze so viel üppiger aussieht als Brot mit Käse, kann das Lunch mit Durchblick auch noch zur Traumfigur verhelfen.
Essen im Glas gibt uns maximale Kontrolle über unsere Nahrung.
Bei Pausensnacks aus dem Glas lassen sich nämlich prima Zucker, Kalorien und Nährstoffgehalt steuern, findet auch Meal-Prepper Markus Scheller aus Berlin.
Man weiß, dass dieser Körper in der Küche gemacht wird vor allem und weniger im Fitnessstudio. Das heißt, man kann jedes Training im Grunde kaputt essen, wenn man so will. Und das passiert vor allem, wenn man nicht plant. Unser Gehirn kann dem nicht widerstehen. Wenn man links und rechts Nahrungsmittel vorfindet, dann isst man die einfach.
Und das gute alte Pausenbrot hat wohl ausgedient. Moderne Konsumenten ziehen komplexe Kohlenhydrate im Glas, den einfachen, also schlechten, vor.
Weil es natürlich einfach gesünder ist, wenn du was Reichhaltigeres mitnimmst, das du dir zu Hause zubereitet hast. Also gerade auch so mit Superfoods oder in der Früh mit Haferflocken. Das hält dich natürlich viel länger satt als jetzt ein Brot.
Und mein eigener Quinoa-Salat kommt auch bei meiner Freundin sehr gut an.
Oh, das sieht ja voll schön aus, dieser Farbverlauf. Das Quinoa schmeckt gut mit den Nüssen. Ja, und der Käse schmeckt auch sehr gut mit den süßen Kirschen und den Quinoa. Das ist irgendwie so eine ganz neue Kombination. Würde man jetzt so nicht sofort drauf kommen, aber schmeckt sehr lecker.
Also, voller Sieg nach Punkten für die neue Schichtbarkeit. Essen im Glas darf ich in Zukunft wohl öfter vorbereiten als Pausensnack.
Lecker. Aber genug von Pausenbroten im Glas, genug von der Pause an sich. Wie immer nehmen wir uns zum Schluss noch Zeit für unsere Serie.
La vie en rose. Vom Leben und Überleben in Paris.
Unsere Serie über einen Provinzler aus Deutschland, der sich in Paris durchwurstelt. Durchwursteln, das heißt für ihn, sich auch immer mal wieder übers Ohr hauen lassen. Und das ist gar nicht so schwer in der französischen Großstadt.
Und hier ist es passiert. Ja, es war halt wieder spät abends, bin nach Hause gegangen und ich weiß nicht, warum ich Geld abheben musste, wollte. Gebe halt meinen Code ein, 87,95. 20 Euro habe ich genommen. Das Geld hatte ich in meiner linken Hand. Und da hat er gefragt, ob ich ihm Geld leihen könnte. Dann habe ich gesagt, nee, ist nicht. Und dann hat er mir gesagt, pass auf. Begann also schon, mich ein bisschen wegzuschubsen. Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Und sagte mir, ich habe dein Handy gestohlen. Tschüss. Und ist abgehauen. Ich hatte also kein Handy mehr. Ja, und dann komme ich nach Hause und dann sehe ich, dass da auch meine Kreditkarte mir stibitzt hat. Am nächsten Tag habe ich natürlich alles sperren lassen, wie auch immer. Und 3 Tage später habe ich den Schaden dann gesehen, 1.000 Euro weg. Er hat gesehen, wie ich die Geheimzahl eingegeben habe. Und ja, es ist halt passiert.
Das war das erste Mal oder ist es schon öfter passiert?
Ah, das ist das erste Mal, nein. Das passiert mir eigentlich jedes Jahr einmal. Das heißt, Kreditkarte, ich bin jetzt bei der Nummer 22 in 20 Jahren. Bei mir passiert diesbezüglich sehr viel. Ja, oder Geldbörse weg, das sind so Sachen, mit denen muss man leben. Ich wiege 62 Kilo, bin 1,75 groß und so ein Riese, so ein Rugbymann, der hebt mich ja mit einem Finger hoch. Und andererseits muss man auch mal sich die Leute angucken. Das sind doch ganz arme Hunde. Die kennen entweder gar keinen oder haben 2, 3 Frauen durchzubringen und haben kein Geld und leben teilweise auf der Straße oder leben in Vororten. Und, ja, hier, genau in diesem Geschäft ist es passiert. So lange ist es nicht her. Ich schlendere durch die Straße, höre Musik, habe Kopfhörer auf. Da kommt mir einer entgegen und umarmt mich und hebt mich hoch. Und hat gesagt, wie es mir so geht. Und kaum kann ich antworten, da ist auf einmal das Handy weg. Ich habe da nur noch die Ohrstöpsel im Ohr.
und die Musik läuft nicht mehr. Es ist also so schnell gegangen, dass ich eine Minute lang gar nicht begriffen habe, dass mein Handy weg war. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich die Musik nicht mehr hörte. Ich dachte, gute Pianissimo-Stelle, aber das war weg und das passiert halt ständig. Das ist, vor einem Jahr ist mir das Gleiche passiert. Mir kommen zwei entgegen, entreißen mir das Handy. Das geht. Da kannst du nichts machen, da kann man sich auch nicht vorbereiten. Ich kann auch nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben oder mich verstecken. Das ist hier Spitzenlevel. Die Diebe sind hier perfekt ausgebildet, da komme ich überhaupt gar nicht gegen an. Die schaffen einem Gegenstände zu entwenden, ohne dass man sich dessen bewusst wird. Das weiß man manchmal erst am nächsten Tag. Unser einer kann vielleicht noch nicht mal einen Schrank aufbauen. Und die können einem praktisch aus 2 Meter Abstand die Geldbörse wegzaubern. Da habe ich fast schon Bewunderung vor. Die kommen mit einem Lächeln vorbei und man merkt es noch nicht mal, dass man gerade ausgeraubt worden ist. Man schlendert fröhlich weiter und am nächsten Tag hat man den Salat. Und dann erinnert man sich, da muss ja was gewesen sein. Inzwischen habe ich Sparreserven. Ich habe mir ein Sparschwein zugelegt für den Fall, dass mir das was wegkommt. Und da ist mir aber genug drin, dass ich es eine Woche durchhalten kann. Wenn ich einmal pro Jahr meine Kreditkarte verliere und ich damit eine ganze Familie ernähren kann, dann ist das im Grunde genommen für mich kein Problem. Der Ärger verfliegt dann. Meistens sind dann, wenn ich zur Polizei gehe, meine Beschreibungen auch relativ abstrakt. So, dass ich dem vermeintlichen Dieb da nicht zu sehr ans Bein pinkle, um das mal so zu sagen. So eine Scheiße schon wieder weg.
La vie en rose. Ein Pariser Tagebuch von Tom Heidhoff mit Lorenz Eberle.
Ein Anti-Held in Paris in unserer Serie La vie en rose. Mesut Özil, der aus Gelsenkirchen kommt, ist ja auch so jemand, den es in eine Großstadt verschlagen hat. Und gerade eben haben sie in London versucht, ihm seinen Wagen zu klauen, als er noch drin saß. Ging gerade noch mal so gut. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Echtzeitausgabe angelangt. Mein Name ist Martin Böttcher, vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche, da bekommen wir es mit Drogen zu tun, unter anderem. Und mit Papier. Aber das hört man sich am besten selbst an. Bis dann.